Wir gehen Vers für Vers durchs Neue Testament Sonntagmorgens und wir sind in Lukas Kapitel 7. Wenn jemand keine Bibel da hat und eine braucht, wir haben hinten am Tisch einige stehen, könnt ihr euch gerne ausborgen. Lukas 7, wir beginnen im Vers 18. Ich möchte mit einer kleinen Geschichte anfangen, eine wahre Geschichte. Einem Zeitungsbericht zufolge hat sich im März 2005 in einem Park in San Diego Folgendes zugetragen. Eine Frau ging mit ihrem Hund spazieren und sie wurde von einem Mann überfallen. Und der hat ihr den Beutel, den sie in der Hand hielt, aus der Hand gerissen und ist davongelaufen. Aber nachdem er in den Beutel reingelangt hat, um den Inhalt rauszuholen, das Geld rauszuholen, wurde er sehr wütend. Und er hat wieder seine Pistole gezogen und er wollte den Hund erschießen. Und hatte Gott sei Dank eine Ladehemmung und ist dann frustriert davongelaufen. Was war sein Problem? Seine Frustration war die Folge davon, dass die Tüte nicht das erhoffte Geld enthalten hat. Sondern, das ist schon Hundekacke, ne? Die Fäkalien des Hundes. War ein Fehlgriff, war ein bisschen enttäuschend für diesen Dieb. Ist unser Thema heute, wir wollen ein bisschen über Enttäuschung reden. Bist du jemals enttäuscht worden in deinem Leben? Wer war schon mal enttäuscht von euch? Ja, ein paar wenige noch nie, das ist schön. Was ist eine Enttäuschung eigentlich? Enttäuschung ist Frustration, dass unsere Erwartung nicht erfüllt wurde. Das ist Enttäuschung. Das kann sein, dass ich beim Test in der Schule nicht so gut abgeschnitten habe, wie ich mir erhofft habe. Es kann sein, dass der Chef mir keinen Urlaub freigegeben hat, wann ich denn wollte, oder dass ich mir den Urlaub nicht leisten kann. Vielleicht ist es, dass der Fußballclub verloren hat, von dem ich ein Fan bin, dass ich nicht befördert wurde, sondern mein Kollege. Vielleicht herauszufinden, dass dein Mann oder deine Frau nicht perfekt ist, was für eine Enttäuschung. Dass Mama oder Papa Versprechen nicht gehalten haben. Dass wir unsere eigenen hohen Erwartungen an uns selbst nicht erfüllt haben. Hey, lass uns ehrlich sein, das Leben ist voller Enttäuschungen. Das Leben in dieser Welt. Lass uns noch einen Schritt weitergehen. War dir jemals enttäuscht von Gott? Oh, in diesen heiligen Hallen hier darf man so eine Frage stellen. War der schon mal enttäuscht von Gott? Ich denke, wenn wir ehrlich sind, können wir auch da sagen, ja. Dann und wann waren wir enttäuscht von Gott? Weil es gab Zeiten in meinem Leben, wo ich enttäuscht war von Gott. Ich hatte den Eindruck, dass Gott mir ein Versprechen gegeben hat, dass er mir eine Frau bringen wird zu meiner Seite. Und nachdem die zweite Beziehung, wo ich wirklich gedacht habe, okay, das hat Gott getan, wo das nicht funktioniert hat, war ich enttäuscht. Auch von Gott. Und Gott ist gerade dabei, das zu erfüllen, seine Verheißung. Er ist treu. Aber vielleicht betest du inständig für etwas und Gott erhört dein Gebet nicht. Du bist enttäuscht. Du betest um Heilung für jemanden und er stirbt. Du betest, dass die Gemeinde wächst und die Gemeinde schrumpft. Vielleicht erwartest du dir oder hast du dir erwartet, dass Gott dich persönlich anspricht, dass Gott persönlich zu dir spricht und er ist still. Ja, er spricht durch sein Wort zu uns, aber nicht diese persönliche Führung, dieses persönliche prophetische Wort für dich. Vielleicht lässt Gott Umstände zu in deinem Leben, die du nicht magst. Du bist enttäuscht. Siehst das Leid und das Unrecht in dieser Welt und Gott greift nicht ein. Vielleicht ist es eine persönliche Krise, eine Krankheit, eine Tragödie in deinem Leben. Mein Freund Frankie Polito hat schon hier gepredigt, hat seine Frau verloren. War gerade irgendwo um die 50, ganz plötzlich. Ein Pastor in Amerika hat vor kurzem seinen Sohn verloren. 30 Jahre alt, Autounfall. Mein Neffe Daniel hat Epilepsie. Warum, Gott? Warum lässt du das so? Gott, wo bist du? Das schon jemals gesagt? Und manche Menschen wenden sich enttäuscht von ihm ab. Es bringt nicht viel. Eine grausame Welt ohne Gott ist noch viel hoffnungsloser als eine grausame Welt mit Gott. Was kann eine Quelle für Enttäuschung sein? Und wenn wir wirklich ehrlich sind, ist Enttäuschung von Gott, dass wir uns enttäuscht fühlen von Gott, ist eine Erfahrung, die jeder wahrscheinlich schon mal durchgemacht hat. Und lasst uns das klarstellen, die Ursache von unserer Enttäuschung mit Gott liegt nie in Gott, dass er seine Verheißungen nicht gehalten hat. Nee, Gott steht absolut zu seinem Wort, steht absolut zu seinen Verheißungen. Die Ursache liegt in uns, dass wir falsche Erwartungen haben. Wir haben gesagt, Enttäuschung resultiert aus Frustration, dass unsere Erwartung nicht erfüllt ist. Das Problem liegt in uns, dass wir falsche Erwartungen haben. Manche Christen haben so überzogene falsche Erwartungen, dass sie denken, wenn ich Gott nachfolge, wenn ich Christ bin, dann bin ich immer reich und immer gesund. Ist immer alles easy. Das ist nicht so. Das hat Gott uns auch nicht verheißen. Er hat uns verheißen, dass er mit uns ist in allem. Aber uns nie verheißen, dass wir als Christen keine Schwierigkeiten haben in unserem Leben. Ganz im Gegenteil. Jesus hat gesagt, wer gottesfürchtig leben will in dieser Welt, der wird verfolgt werden. Das ist eine Verheißung, die wir nicht gerne in Anspruch nehmen. Johannes 16 hat Jesus gesagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Er sagt, ich habe euch nicht allein zurückgelassen, ich gebe euch meinen Heiligen Geist, einen Beistand, einen Tröster. Aber oft haben wir falsche Erwartungen und werden enttäuscht. Und wenn das so ein aktuelles Problem ist für uns, dass wir immer wieder mal uns enttäuscht fühlen von Gott, ist die große Frage natürlich, wie gehen wir damit um? Was machen wir in so einer Situation? Denn lasst uns das auch klar sehen, enttäuscht zu sein von Gott ist eine gefährliche Situation. So ein Enttäuschungserlebnis ist eine Krisensituation. Das ist ein Nährboden für Zweifel. Gott, liebst du mich? Gott, meinst du es wirklich gut mit mir? Bist du wirklich besorgt um mich? Bist du da? Gibt's Gott wirklich? Und wenn wir unsere Zweifel nicht in Schach halten, dann wird sie zu Unglauben. Wir können sagen, Unglauben ist eigentlich verfestigte Zweifel, oder? Und Unglaube zerstört unsere Beziehung mit Gott. Hindert das, was Gott tun will in unserem Leben. Jesus hat gesagt, oder von ihm wurde gesagt, in seiner Heimatstadt konnte er nicht viel tun. Wegen ihren Unglauben. Und seht, was Jakobus sagt. Er sagt, der Zweifel gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in all seinen Wegen. Unglaube, Zweifel rauben uns den Halt in unserem Leben, den Frieden, die Sicherheit in unserer Beziehung mit Gott. Und Jakobus sagt uns, es hindert unser Gebetsleben. Wir haben keine Zuversicht mehr zu Gott. Und das bringt Panik und Angst in unser Leben. Glaube ist das Grundprinzip für unsere Beziehung mit Gott. Hebräerbrief sagt uns, unsere Hoffnung auf Gott ist ein sicherer und fester Anker der Seele. Aber was Unglaube macht, Unglaube zieht uns den Teppich von den Füßen weg, den Boden von den Füßen weg. Und statt dass wir verankert sind in unserer Beziehung mit Gott, werden wir plötzlich umhergetrieben von den Stürmen des Lebens. Werden unbeständig und heimatlos und rastlos und ängstlich und unsicher. Und Unglaube, Zweifel, Unglaube, wenn wir nicht damit umgehen, es wird unser Leben zerstören. Zweifel lähmen uns. Wenn wir zweifeln, dann gehen wir nicht mehr voran. Dann machen wir keine Schritte im Glauben. Zweifel werden dich nie enttäuschen. Warum? Weil Zweifler nichts erwarten. Entschuldigen alles. Oh, ich weiß nicht, ob wir das wirklich tun sollen. Oh, ich weiß nicht, ob Gott mich wirklich braucht. Guck mal, es gibt so viele andere, die das besser können als ich. Oh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich das kann, ob Gott mich gebrauchen kann. Oh, ich glaube nicht, dass wir das tun sollen. Warum eigentlich? Oh, weiß nicht, fühle mich nicht danach. Zweifler denken nicht groß. Zweifler machen keine großen Schritte. Zweifel bringen uns nirgendwo hin. Zweifel lähmen uns. Und das ist genau das, was der Teufel tun will. In unserem Leben. Er will uns außer Gefecht setzen für das Reich Gottes. Als wenn wir über Zweifel, über Unglauben, über Enttäuschung sprechen, dann ist das nicht irgendwie so eine kleine Sache. Oh, ich habe halt Zweifel, da kann man so irgendwo locker darüber hinweggehen. Das ist eine ernste Angelegenheit. Können wir nicht vernachlässigen. Spurgeon hat gesagt, Zweifel im Leben des Gläubigen bedeuten, Glauben an den Teufel zu haben. Unglauben Gott gegenüber und ich glaube dem Teufel. Also diese Gedanken des Zweifelns, des Unglaubens sind Teil des geistlichen Kampfes, in dem wir stehen. Und so oft beginnt das mit einer Enttäuschung. Deswegen müssen wir lernen, damit umzugehen. Wir werden heute ein Beispiel sehen von einem Mann, der durch seine Enttäuschung, durch eine Enttäuschungssituation in Zweifel geraten ist und der in seinem Glauben fast Schiffbruch erlitten hätte deswegen, nämlich dem Cousin von Jesus, Johannes dem Täufer. Seht, was Jesus in Vers 23 sagt. Er sagt zu Johannes, glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgern wird oder wer nicht Anstoß nehmen wird an mir, wer sich nicht von mir abwenden wird, wer nicht von mir abfallen wird. Das sind starke Worte. Das ist die Situation, in der Johannes sich befunden hat. Er war in Gefahr abzufallen, sich von Jesus abzuwenden. Unglaublich, ja. Also diese Enttäuschung, dieser Zweifel, das ist eine Erfahrung, die die größten geistlichen Menschen kennen können. Nicht irgendwie die, oh, so schwach im Glauben und so jung im Glauben, mir könnte es nicht passieren. Nee, denkt an Johannes der Täufer. Könnt an Elia denken, der Feuer vom Himmel heruntergebetet hat und diesen großen Sieg errungen hat für den Herrn gegen die Baalspropheten am Berg Karmel. Und dann wird er bedroht von der Königin und er rennt in die Wüste und er versteckt sich und er ist deprimiert und er zweifelt. Warum? Weil seine Feuer schon nicht den erwarteten Effekt gebracht hat. Im Großen und Ganzen ist Israel nicht umgekehrt. Und da sitzt er deprimiert in einer Höhle in der Wüste und ist enttäuscht. Zweifelt. Und wir sehen, wie das ihn lähmt. Und Gott sagt, Elia, was sitzt du da rum? Steh auf. Ich habe noch was vor mit dir. Aber das kann Menschen passieren, die Erfahrungen mit Gott gemacht haben, die Gott gebraucht hat, die Gott gesehen haben, die Wunder gesehen haben. Denkt an Johannes, den Täufer. Johannes, der Täufer, hat den Heiligen Geist auf Jesus herabfallen sehen. Und Gott hat ihm eine persönliche Offenbarung gegeben, hat gesagt, der, auf den du den Geist fallen siehst, das ist der Messias. Er hat die Stimme des Vaters gehört. Dieser ist mein geliebter Sohn. Auf ihn hört. Und er hat großartige Reaktionen auf seine Bußpredigten gesehen. Tausende sind rausgekommen an den Jordan, haben sich taufen lassen von ihm. Gott hat ihn mächtig gebraucht. Erster Punkt, den ich machen möchte heute. Du bist nicht der Einzige. Du bist nicht allein, wenn du solche Gedanken hast. Große Männer Gottes hatten das zuvor und wir alle kennen das. Du bist nicht irgendwie falsch gepolt. Es ist nichts Außergewöhnliches, wenn du mal enttäuscht bist von Gott. Das nimmt den Druck weg, oder? Oft ist das, der Teufel uns in Isolation drängen will und dass wir so diese Gedanken haben, du bist der Einzige, der solche Zweifel hat oder dem das passiert. Und du kannst mit niemandem drüber reden in der Gemeinde, weil die sind alle so super geistlich. Nee, wir alle wissen, wovon du sprichst. Du bist nicht der Einzige. Ist beruhigend, ne? Also lass uns diese Situation von Johannes dem Täufer ansehen, was passiert ist in seinem Leben. In Vers 18 lesen wir, und dem Johannes berichten seine Jünger über dies alles. Über was alles? Die Dinge, die vorher passiert sind. Johannes hatte Offenbarung von Gott und Johannes war völlig davon überzeugt. Er hat gesagt, Jesus kam daher und er hat allen Leuten gesagt, seht, dieser ist das Lamm Gottes, der hinwegnimmt die Sünde der Welt. Dieser ist der Messias. Er hat nicht gezweifelt. Er hat gesagt, ich bin nicht wert, dass der mir die Schuhe aufbindet. Ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Hatte keinen Zweifel. Er kannte seinen Messias. Er kannte seinen Retter. Johannes der Täufer kannte den Christus. Und das hat ihn mit unheimlichem Freimut und Furchtlosigkeit erfüllt. Er hat Buße gepredigt. Tausende haben reagiert, haben sich taufen lassen. Er hat den König Herodes Agrippa konfrontiert, als der seinem Bruder die Frau ausgespannt hat und mit der zusammengezogen ist sozusagen. Hat gesagt, hey, das ist nicht erlaubt, das ist nicht richtig. Hatte unheimlichen Freimut. War sich sicher, wer Jesus war. Das Resultat von seiner kleinen Predigt an den König war natürlich, dass er ihn ins Gefängnis hat werfen lassen. Und da sitzt er jetzt gerade. Das ist die Situation. War nicht das, was er erwartet hat. Hey, ich bin der Vorläufer des Messias, wie es Malachi prophezeit hat. Also der Messias kommt gleich nach mir und der Messias wird alles plattwalzen. Wird eine Armee sammeln, wird die Römer rauswerfen aus diesem Land und wird es Israel zurückgeben, zurückgewinnen für uns. Er wird diesen König absetzen, der mich ins Gefängnis geworfen hat. Deswegen hatte er keine Angst, den König zu konfrontieren. Hey, ich bin der Vorläufer, der Messias kommt und er wird sein irdisches Königreich aufrichten. Was war die Erwartung? Ich möchte sagen, die falsche Erwartung, die Johannes hatte, die Jünger und alle anderen Juden zur Zeit Jesu. Alle waren enttäuscht von Jesus damals. Haben nicht verstanden, dass Jesus gekommen ist, um ein geistliches Reich aufzurichten, nicht ein irdisches Reich. Jesus hatte viel Größeres vor, als nur Israel von seinen Feinden zu befreien. Jesus ist gekommen, um uns von unserer Schuld, unserer Sünde und dem Tod zu befreien. Jesus hatte viel mehr im Sinn als nur das irdische Wohl seines Volkes. Nee, er hat das geistliche Wohl im Sinn gehabt. Aber da ist Johannes jetzt. Sitzt in diesem finsteren Gefängnisloch. Und seine Jünger kommen zu ihm und sie berichten ihm dies alles. Was? Dieser Jesus, von dem du prophezeit hast, dieser ist der Messias, dieser ist der Sohn Gottes, der heilt Kranke, der weckt Tote auf, ist gerade davor passiert, der hat Vollmacht, Dämonen auszutreiben. Und ich bin mir sicher, Johannes hat erwartet, dass die Gefängnistüren jeden Moment aufgehen, durch ein Wunder oder dass der Messias mit seinen Armeen reinkommt, ihn befreit, ihn rausholt aus seiner schwierigen Situation. Ja, dieser Jesus, der heilt, der Tote auferweckt, der Vollmacht hat über die unsichtbare Welt, der ist ganz sicher fähig, seinen Propheten zu retten, oder? Und ganz sicher will er das tun, oder? Ich meine, was würdet ihr tun? Würdet ihr euren Vorläufer nicht rausholen aus dem Gefängnis, wenn er die Macht dazu hättet? Oh, ganz sicher wird Jesus tun. Aber dann haben seine Jünger auch einige beunruhigende Dinge erzählt. Seht in Vers 23, Kapitel 6. Oder Vers 22, besser gesagt. Glückselig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen werden und wenn sie euch absondern und schmähen und euren Namen als böse verwerfen werden um des Sohnes des Menschen willen. Freut euch an jenem Tag und hüpft, denn siehe, euer Lohn ist groß in dem Himmel. Seht Vers 27. Euch, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Segnet, die euch fluchen. Betet für die, welche euch beleidigen. Dem, der dich auf die Backe schlägt, biete auch die andere dar. Und dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch das Unterhemd nicht. Das war falsche Theologie für einen gefangenen Propheten. Lieb deine Feinde, halt die andere Backe hin. Oh, beunruhigende Dinge, die der Messias hier sagt. Und dann ist Tag um Tag vergangen, Woche um Woche, und nichts ist passiert. Die Tür ist nicht aufgegangen. Außer wenn der Wärter Brot und Wasser gebracht hat. Kein Zeichen von Befreiung. Jesus hat keine Anstalten gemacht, Armeen zu sammeln, ein irdisches Königreich aufzurichten. Und Johannes ist entmutigt geworden, war enttäuscht und Zweifel und Frustration und Enttäuschung haben sich breit gemacht in seinem Herzen. Gott, Jesus, warum tust du nichts? Habt ihr das jemals gefragt? Gott, warum tust du nichts? Zweiter Punkt, den ich heute machen möchte. Jesus wird in deinem Leben Dinge tun oder Dinge nicht tun. Er wird Dinge sagen, die du nicht magst, die gegen den Strich gehen, die dir ein Anstoß sind. Und es ist wichtig, es ist ein großer Schutz für unser Herz, wenn wir eine Grundsatzentscheidung treffen, Jesus, ich werde keinen Anstoß nehmen an dir, ganz egal, was du tust oder was passiert in meinem Leben. Diese Grundsatzentscheidung zu sagen, Jesus, er ist Gott und ich bin sein Geschöpf. Er ist der Herr und ich bin der Diener. Und er darf tun, was er will. David sagt im Psalm 84, glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herzen gebahnte Wege sind. Sie gehen durch das Tränental, durch schwierige Zeit, Enttäuschungen vielleicht, das Tränental, kann man vorstellen, Tal voller Tränen. Gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Das ist ein Tal der Stärkung für sie letztendlich. Das ist geistliche Nahrung für sie, das ist Brot für ihr geistiges Leben. Sie gehen von Kraft zu Kraft, die gebahnte Wege in ihrem Herzen haben. Was unser Herz in solchen persönlich enttäuschenden Zeiten beschützt, ist ein starkes Commitment. Eine Hingabe an Jesus Christus, die nicht von unserem Wohlbefinden und nicht von erfüllten Erwartungen abhängt. Hiob ist ein wunderbares Beispiel davon. Wir fangen am Dienstag übrigens das Buch Hiob an. Ich möchte euch herzlich einladen, zu kommen, es gemeinsam mit uns zu studieren. Es ist ein tolles Buch, gerade wenn es darum geht, diese Frage, warum? Warum Leid? Warum Schicksalsschläge? Gott, warum lässt das so? Hiob hat an einem Tag alles verloren. Seinen ganzen Besitz, seine Familie, seine Gesundheit. Alles, sogar die Einheit mit seiner Frau. Die hat gesagt, verfluche Gott und stirb. Aber Hiob sagt in Vers 21, Kapitel 1, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Wow. Dieses Lied, was wir singen, ne? Blessed be the name of the Lord. Wenn es gut geht, aber auch wenn ich durch die Finsternis gehe. Gepriesen sei der Name des Herrn. Jesus hat gesagt, nimm dein Kreuz auf täglich. Das ist eine tägliche Sache, ne, dieses Commitment. Nimm dein Kreuz auf täglich, verleugne dich selbst und folge mir nach. Es wird unser Herz beschützen, wenn wir da diese Hingabe haben, wenn wir da gebahnte Wege in unserem Herzen haben. Jesus, egal was passiert oder nicht passiert, ich bin dein Mann, ich bin deine Frau. Johannes war in einer Situation, wo er seine persönliche Lage nicht verstanden hat. Und er fragt dieselbe Frage, die wir so oft fragen und auf die wir so selten eine Antwort bekommen. Warum? Wenn Jesus der Messias ist, warum befreit er seinen Propheten nicht? Warum? Und er beginnt zu zweifeln. Ihr kennt das, oder? Du beginnst zu zweifeln und diese Gedanken spinnen in deinem Kopf. Zweifel wachsen. Zweifel sind wie Krebs. Das breitet sich aus, wenn man es laufen lässt, wenn es nicht rausoperiert wird. Es breitet sich aus, es ist sogar ansteckend. Du kannst sogar andere Leute anstecken mit deinen Zweifeln. Oh, warum? Oh, ja, stimmt. Oh. Das malte die Panik. Deswegen können wir Zweifel nicht einfach so laufen lassen. Es fängt irgendwie an, warum Gott und dann diese verrückten Gedanken im Kopf. Vielleicht weiß dieser Jesus ja gar nicht, was er tut. Vielleicht bin ich ihm egal. Vielleicht meint er es nicht gut mit mir. Vielleicht hat er mich vergessen. Vielleicht hätte ich gar nichts sagen sollen. Dieser ist der Messias, das Lamm Gottes. Vielleicht hätte ich meine Glaube erhalten sollen. Vielleicht habe ich mich getäuscht. Vielleicht ist er das gar nicht. Vielleicht habe ich das alles nur geträumt. Vielleicht waren es die Heuschrecken vom Tag zuvor.
Vers 19, und Johannes rief zwei seiner Jünger herzu und sandte sie zu Jesus und ließ ihm sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Hey, hier haben wir einen Menschen, der Jesus erlebt hat, der Gottes Stimme gehört hat, der ganz klare Zeichen bekommen hat, den Gott gebraucht hat, der radikal für ihn gelebt hat und er ist sich nicht sicher, wer Jesus ist. Ich vermute, es ist nicht einfach plötzlich passiert, einfach so über Nacht. Teufel arbeitet oft langsam und er hat viel Zeit. Er hat diese Zweifel laufen lassen. Und Leute, 90% des geistlichen Kampfes spielt sich da oben ab, in unseren Gedanken. Und wir können uns selber verrückt machen. Und wir müssen diese Gedanken des Zweifelns so bald wie möglich stoppen. Wir können das nicht laufen lassen einfach. Es ist tödlich, wenn wir das tun. Und manche Menschen sind mehr veranlagt zu zweifeln, manche sind weniger veranlagt. Aber wir alle haben dasselbe Problem. Wir alle müssen lernen, damit umzugehen. Und der erste Schritt, den wir machen müssen, ist einfach zu sagen, stopp. Im Namen Jesu werde ich diesen zweifelnden Gedanken nicht weiterdenken. Die kranken Dinge, die mir durch den Kopf gehen. Ich glaube, dass dieser Angriff im Denken von Johannes nicht so sehr war, dass er gedacht hat, Jesus kann mich nicht befreien. Aber dass er gezweifelt hat, will Jesus das? Will Jesus was für mich tun? Meint das wirklich gut mit mir? Ich meine, er heilt all diese anderen Leute, tut denen so viel Gutes, aber was mit mir? Und Teufel, der Feind Gottes, wird das immer tun. Er will immer Gottes Charakter in den Schmutz ziehen. Mein Gott ist wirklich gut mit mir. Vielleicht ist er gar nicht gut. Gibt es ihn wirklich? Johannes hat seine persönliche Situation nicht verstanden. Er hat Jesu Verhalten nicht verstanden. Aber wisst ihr was? Gott hat uns nirgendwo gebeten, ihn zu verstehen. Er lädt uns ein, ihm zu vertrauen. Nicht alles zu verstehen. Wir werden Gott nie völlig verstehen können, sonst wäre er nicht Gott. Sonst hätte man selbst geschnitzt. Es beruhigt mich eigentlich, dass ich Gott nicht immer verstehen kann. In Jesaja 55 sagt der Herr, so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Gott beantwortet selten die Frage auf oder nach dem Warum. Er beantwortet die Frage nach dem Wozu. Gott wird alle Dinge zum Guten benutzen, für die, die ihn lieben. Er wird alle Dinge benutzen, um uns Jesus ähnlich zu machen, sich uns zu offenbaren in schwierigen Situationen, zum Wohl von anderen Menschen. Jennifer und ich haben gestern eine Predigt gehört vom Frankie Polito. Und es war ein guter Punkt, den er gemacht hat. Er hat gesagt, wir fragen so oft, wenn wir durch schwierige Zeiten gehen, wir fragen Gott, warum? Was soll ich daraus lernen? Sind so selbstsüchtig, drehen sich um uns. Oft geht es gar nicht um uns, es geht vielleicht um andere. Dass andere davon lernen, dass andere ein Zeugnis haben. Wenn wir mit Jesus durch eine schwere Zeit gehen. Also Gott gibt uns einige Antworten nach dem Wozu, aber ganz, ganz, ganz selten nach dem Warum. Hiob hat keine Antwort auf seine Frage Warum bekommen, aber er hat eine neue Offenbarung von Gott bekommen. Gott hat einfach nur gesagt, hey, Hiob, schau dir die Schöpfung an. Ist das nicht cool, wie ich das alles gemacht habe? Und guck mal hier, der Wasserkreislauf, ist das nicht genial? Und die Dinosaurier und was ich hier alles gemacht habe? Wow. Am Ende sagt Hiob, vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Das ist ein größerer Segen, oder? als die Antwort auf die Warum-Frage größere Offenbarung von Gott bekommen.
Sonst in Vers 20 weiterlesen. Als aber die Männer zu ihm gekommen waren, das heißt die Jünger von Johannes dem Täufer zu Jesus, sprachen sie: Johannes der Täufer hat uns zu dir gesandt und lässt dir sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? In jener Stunde aber heilte er viele von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern und vielen Blinden schenkte er das Augenlicht. Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und verkündet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Dass Blinde sehend werden, Lahme gehen, Aussätzige gereinigt werden, Taube hören, Tote auferweckt werden, Armen die gute Botschaft verkündigt wird. Und glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgern wird.
Geht zu Johannes und verkündigt ihm, was passiert. All diese Werke, die im Alten Testament verheißen waren über den Messias, dass er sie tun würde. All diese Werke, die Jesus als den Messias bestätigen.
Das nächste, der zweite oder vierte Punkt, je nachdem, wie wir zählen wollen. Nachdem wir den zweifelnden Gedanken Einhalt geboten haben und gesagt haben, nee, ich werde nicht weiterdenken. Das nächste, was wir tun müssen, wir müssen diesen falschen Gedanken durch die Wahrheit ersetzen. Durch Gottes Wahrheit.
Wir lassen die Lügen, wir lassen die Zweifel an dem Schild des Glaubens abprallen und dann ergreifen wir das Schwert des Glaubens, das Wort Gottes und halten Gottes Wahrheit und Gottes Verheißungen entgegen und wir schlagen zurück.
Im 2. Korinther heißt es, die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen.
Und so zerstören wir Vernünfteleien. Menschliches Denken, Klugscheißereien von uns Menschen. So zerstören wir Vernünfteleien und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen jeden Gedanken gefangen unter dem Gehorsam Christi. Das ist, was wir tun. Wir sagen, nee, ich werde es nicht weiterdenken und wir nehmen ihn gefangen durch Gottes Wahrheit.
Oh, ich fühle mich so allein. Wo ist Gott? Er ist nicht da.
Das ist eine Lüge. Gott ist da. Ob wir es fühlen oder nicht. Wir nehmen das gefangen.
Psalm 139. So sagt Gott sogar, wenn du in die Hölle gehst. Er ist da.
Ihr sagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende dieses Zeitalters.
Wir nehmen diesen Gedanken gefangen.
Bringen den unter den Gehorsam von Gottes Wort, von Gottes Wahrheit.
Wir lassen uns nicht von Emotionen treiben und meistens sind unsere Zweifel ja kein intellektuelles Ding wirklich, sondern es ist eher eine emotionale Sache.
Enttäuschte Erwartungen, oh, warum ich?
Wir lassen uns nicht von diesen Emotionen treiben, sondern wir halten dem Gottes Wort, wir halten dem Gottes Wahrheit entgegen.
Was immer das praktisch für dich bedeutet, dass du Bibel liest, dass du dir Verse rausschreibst, die vielleicht gerade diese Zweifel ansprechen, Gottes Wahrheit entgegenhalten, dass du ein Lobpreislied singst.
Wie will man damit umgehen?
Wir haben gesagt, das Problem, wenn wir enttäuscht werden, liegt nicht bei Gott, es liegt bei uns. Es sind unsere falschen Erwartungen. Das heißt, die Lösung ist, dass wir unser Denken anpassen und ändern. Unser Denken erneuern, wie die Bibel sagt. Dass wir umdenken.
Das ist, was es bedeutet, Buße zu tun übrigens. Das ist der fünfte Punkt. Wir müssen Buße tun.
Über unsere Zweifel, über unseren Unglauben.
Jesus sagt zu Johannes dem Täufer: Hey Joe, wer ich bin, ist nicht davon abhängig, was ich für dich tue. Ich bin der Messias. Und das ist wahr, auch wenn ich deine Erwartungen nicht erfülle.
Und Johannes der Täufer wusste, wer Jesus war.
Aber er hat sich von seiner persönlichen Enttäuschung und wahrscheinlich auch von seinem Selbstmitleid treiben lassen, von diesen Gefühlen.
Und er war von diesen zweifelnden Gedanken hin und her getrieben. Von seinen Emotionen. Und ich finde es interessant, Jesus tut was Ähnliches mit Johannes dem Täufer, wie das, was Gott mit Hiob getan hat. Er beantwortet auch Johannes seine Frage nicht. Bist du der, der kommen soll? Bist du der Messias, Jesus? Er erzählt Johannes dem Täufer, was ich tue, was er hört, was er sieht. Schau, was ich tue. Schau, wer ich bin. Hey, Hiob, schau dir die Dinosaurier an, sind die nicht cool? Johannes, ist nicht wunderbar, dass ich Tote auferwecke und Kranke heile? Johannes, bleib dran am Wort Gottes, an der Wahrheit, die er dir offenbart hat. Nicht an deinen Emotionen. Wie gesagt, Johannes wusste, wer Jesus war. Und Jesus weist ihn hier zurecht. Und er sagt, glücklich in seiner Seele ist der, der sich nicht von mir abwendet, der nicht Anstoß nimmt an mir, weil ich seine Erwartungen nicht erfüllt habe. Und es waren Worte, die den Johannes ohne Zweifel ein bisschen wehgetan haben. Ich denke, das hat ihn getroffen. Vielleicht kommt uns das sogar ein bisschen hart vor, was Jesus hier tut. Sie hat diesen Propheten im Gefängnis um Jesu willen, um der Wahrheit willen, so zurechtweist. Wir würden uns vielleicht denken, was Johannes wirklich braucht, ja so eine Runde Mitleid. Oh, armer Johannes, armer schwarzer Johannes. Oh, Johannes, ich werde mich bemühen, deine Erwartungen in Zukunft besser zu erfüllen. Aber das ist das Letzte, was Johannes gebraucht hat. Und das ist das Letzte, was Menschen in so einer Situation brauchen. Jesus ruft Johannes hier viel mehr zur Buße auf. Unglaube ist Sünde und das muss als solche bekannt werden. Weil wirklich, wenn wir uns das wirklich anschauen, unsere Zweifel sind eigentlich eine Anklage Gott gegenüber. Wir stellen Gottes Charakter in Zweifel und seine Weisheit in Zweifel. Und das ist Stolz. Hey, wer bist du denn? Bist du der Richter über Gott? Eine Frage, die Gott dem Hiob gestellt hat. Wer bist du denn, dass du Gott in Frage stellst? Jesus sagt zu Johannes, Johannes, nimm wieder deinen rechten Platz ein, so wie du es früher getan hast. Ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Jesus hat genau das erfüllt, was dem Johannes am Herzen lag. Er ist abgenommen, Jesus hat zugenommen. Problem war, dass Johannes den Fokus verloren hat. Statt dass er gottzentriert war, hat er in diesem Gefängnisloch sich auf sich selbst ausgerichtet. Sich um sich selbst gedreht. Statt zu sagen, ich muss abnehmen, er muss zunehmen, wollte er, dass er seine Gefühle, seine Erwartungen, seine Wünsche erfüllt. Und hat gesagt, Gott, warum tust du nicht was für mich? Und wir müssen uns daran erinnern, dass das Ziel unseres Lebens nicht ist, uns selbst zu verwirklichen. Meine Wünsche, meine Erwartungen, sondern das Ziel unseres Lebens ist, Gott zu verherrlichen. Deswegen sind wir hier. Und das hat Johannes getan durch seine Gefangenschaft, durch seinen Tod, er hat Jesus verherrlicht. Er ist ein Märtyrer für die Wahrheit geworden. Und er wurde belohnt im Himmel dafür. Ich glaube nicht, dass Johannes im Himmel zurückgeschaut hat und enttäuscht war, dass Jesus ihn nicht gerettet hat aus dem Gefängnis. Er war nicht enttäuscht für alle Ewigkeit. Und Johannes ist zu einem Vorbild geworden für uns alle. Und Johannes hat es in die Bibel geschafft. Wie cool ist das? Ich bin mir sicher, wäre total gesegnet gewesen, wenn er das gewusst hat zu dem Zeitpunkt. Und der ganze Punkt von dem Buch Hiob ist, vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt zu bezeugen, dass Gott es wert ist, angebetet zu werden und verehrt zu werden und gepriesen zu werden und dass wir ihm nachfolgen, unabhängig von dem, was er für uns tut. Teufel hat gesagt, oh, der Hiob folgt dir nur nach, Gott, weil du ihn so segnest. Guck mal da, nimm ihm mal ein paar von seinen Segnungen weg. Dann werde ich verfluchen. Und Hiob hatte die Gelegenheit, vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt zu bezeugen, dass Gott es wert ist, angebetet zu werden, unabhängig von dem, was er für uns tut. Einfach wegen dem, wer er ist und wegen dem, was er für uns getan hat. Eine wunderbare Chance, Gott zu verherrlichen und zu ehren in so einer Situation. Philipp Yancey schreibt in seinem Buch Enttäuscht von Gott, dass es in diesen schwierigen Umständen oft die äußeren Umstände sind, die der echte Kampf zu sein scheinen. Er sagt, aber der wichtigere Kampf, wie uns in Hiob gezeigt wird, findet in uns statt. Werden wir Gott vertrauen? Das ist die echte Frage. Werden wir Gott vertrauen? Hiob lehrt uns, dass in dem Moment, in dem der Glaube am schwersten fällt und am unwahrscheinlichsten ist, der Glaube am wichtigsten ist. Das ist eine Chance, zu beweisen, dass Gott es wert ist. Nicht wegen dem, was er für dich tut, nicht weil er dich verhätschelt, sondern wegen dem, wer er ist. Wegen dem, was er schon für dich getan hat. Das Buch Hiob gibt uns keine Antwort auf die Warum-Frage. Aber es ersetzt die Warum-Frage durch die Wofür-Frage. Wir existieren für die Ehre Gottes. Und während wir diesen Platz einnehmen, verändert er uns in sein Ebenbild. Und das ist wahrer Segen. Darin werden wir gesegnet. Jesus sagt glückselig. Glücklich in seiner Seele ist der, der sich nicht an mir ärgern wird. Und ich möchte einen letzten Punkt machen. Wenn wir alles wissen würden wie Gott, dann würden wir genau das für unser Leben wählen, was er in unserem Leben tut. Denn er will wirklich das Beste für uns. Er meint es absolut gut mit uns. Und wenn du da je Zweifel hast, schau aufs Kreuz. Schau aufs Kreuz. Am Kreuz hat Gott uns bewiesen, wie weit seine Liebe für uns geht. Hey, dieser Gott ist gekommen, um uns zu erlösen. Auch von unserer Selbstsucht, auch von dieser Diktatur des Ich in unserem Leben. Und manchmal beinhaltet das ganz praktisch in unserem Leben, dass er zulässt, dass unsere Erwartungen enttäuscht werden. Das ist heil, das ist gut. Es richtet uns neu aus. Lasst uns daran erinnern, in solchen Situationen, dass Gott uns liebt. Und auch im Auge behalten, dass Gott uns nicht böse ist. Jesus war Johannes nicht böse, als er sich von ihm enttäuscht gefühlt hat. Jesus versteht. Er kann mitfühlen mit unseren Schwachheiten. Hey, als Jesus am Kreuz hing und deine Sünden trug, hat er ausgeschrien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus hat diese Warum-Frage gestellt. Er kennt diesen Schmerz, wenn das Ich sterben muss, um einem größeren Zweck zu dienen. Und doch hat er gesagt, Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und das ist, wozu er uns einlädt. Er ruft uns auf, unsere Zweifel, unseren Stolz, unseren Unglauben zu bekennen und ihm zu bringen. Er hat all diese Dinge getragen, diese Sünden, damit wir rein und frei sein können. Wenn wir aufs Kreuz schauen, das kann uns auch helfen, nie mehr an der Güte und Liebe Gottes zu zweifeln. An seiner Hingabe, an uns, seine Geschöpfe. Ist das nicht erstaunlich? Ist das nicht ehrfurchterbietend, dass Gott sich für seine Geschöpfe hingibt und aufopfert? Wie wunderbar ist das? Dass Gott, der allmächtige Gott, sich hingibt, um uns kleine Menschen von unserer Schuld zu befreien. Und deswegen wollen wir für ihn leben, weil er sich für uns hingegeben hat. Wir sehen hier in dieser Schriftstelle auch das Herz Jesu für Johannes. Ich glaube, das Herz Jesu in dieser Zurechtweisung von Johannes war nicht in irgendeinem verdammenden, scharfen Ton. Wir sehen hier, Jesus sagt nicht zu Johannes dem Täufer, hey, du wirst verdammt sein, wenn du dich an mir ärgerst, dann wirst du in der Hölle schmoren. Nee, er sagt, glückselig, glücklich wirst du sein in deiner Seele, wenn du nicht Anstoß nimmst an mir. Das ist Gottes Herz, dass wir glücklich sind in unserer Seele. Das ist, was er will. Und seht hier weiter, wie positiv Jesus über Johannes vor anderen Menschen spricht. Vers 24. Als aber die Boten des Johannes weggegangen waren, fing er an, zu den Volksmengen über Johannes zu reden. Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen zu sehen? Ein Rohr vom Wind hin und her bewegt? So ein unzuverlässiges, wankelmütiges Weichei? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Menschen mit weichen Kleidern angetan? Irgend so einen eitlen, vergnügungssüchtigen Hedonisten? Was seid ihr hingegangen zu sehen? Einen Menschen mit weichen Kleidern angetan? Siehe, die in herrlicher Kleidung und in Üppigkeit leben, sind in den königlichen Höfen. Seid ihr rausgegangen an den Jordan, um euch taufen zu lassen, weil Johannes so ein vergnügungssüchtiger Hippie war? Selbstsüchtiger Mensch? Nee, so. Jemand hätte niemanden angezogen und fasziniert, nie motiviert, raus in die Wüste zu gehen, ihm zuzuhören. Das Anziehende an Johannes dem Täufer war, dass er anders war. Dass er gegen den Strom geschwommen ist. Dass er ein Zeuge für Jesus gewesen ist. Und das hat die Menschen fasziniert. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja, sage ich euch, und mehr als einen Propheten. Dieser ist es, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Denn ich sage euch, unter den von Frauen Geborenen ist kein größerer Prophet als Johannes der Täufer. Er war der Vorläufer des Messias, er war der größte, er war der gesegnetste Prophet aller Zeiten. Er war derjenige, der den Messias mit eigenen Augen gesehen hat, der den Messias mit eigenen Ohren gehört hat, der Jesus, den Messias, getauft hat. Davon haben die anderen Propheten im Alten Testament nur geträumt. Und ich mag das. Jesus redet zu den Volksmengen und sagt, hey, habt ihr Johannes gesehen? Meinen Jungen? Boah, was für ein toller Kerl der ist. Ich bin stolz auf ihn. Johannes hat diese Worte übrigens nie gehört. Ihm hat Jesus eine Zurechtweisung gegeben, die er gebraucht hat. Aber dann dreht er sich um und spricht so positiv über Johannes dem Täufer. Jesus sah sein Herz. Er hat sich gefreut über die Ehre, die es ihm bringen wird. Und er spricht so gut über ihn zu anderen. Ich mag das an Jesus. Was für eine wunderbare Person er ist. Und wenn du dich entmutigt fühlst und schwach fühlst in deinem Glauben, wenn du dich vielleicht momentan enttäuscht fühlst von Gott und am Zweifeln bist, dann möchte ich dich ermutigen mit Jesu Liebe für dich. Römer 8 sagt uns, dass Jesus jetzt gerade für dich und mich betet. Das ist, was er tut. Er hält Fürsprache beim Vater für uns. Er redet gut über uns. Denk an dieses Lied, ich weiß gar nicht, wer das gesungen hat, aber dieses Lied, wo Jesus zum Vater spricht, im Englischen heißt es, this one's with me, he's part of the family, one of the reasons I died on Calvary, Father, welcome him in, for I paid the price for him. Father, oh Father, this one's with me. Vater, der gehört zu mir. Der ist Teil meiner Familie. Einer der Gründe, für den ich auf Calvary gestorben bin. Vater, heiß ihn willkommen, weil ich habe den Preis für ihn bezahlt. Vater, oh Vater, der gehört zu mir. Jesus betet für dich. Er redet gut über dich vor dem Vater. Er liebt dich. Und Jesus sagt hier zu den Volksmengen, der Kleinste in dem Reich Gottes ist größer als Johannes der Täufer, größer als er, der größte Prophet aller Zeiten. Hey, wenn du wiedergeboren bist aus dem Geist Gottes, in das Reich Gottes hinein, dann bist du in Augen Jesu einer der größten Menschen aller Zeiten. Dann hast du mehr als alle Propheten und selbst als Johannes der Täufer. Weil du hast Jesus, den Messias, nicht nur gesehen und gehört, sondern er lebt in dir. Du bist ein Teil von ihm. Du bist ein Teil seines Leibes. Du bist ein Kind Gottes. Du bist ein Miterbe mit ihm. Und in Jesus haben wir alle geistigen Segnungen, die Gott für uns hat. Amen. So lass uns zum Abschluss heute Abendmahl feiern und lass uns auf ihn sehen. Und wir können zu ihm kommen mit unseren Zweifeln, ihm diese Dinge hinbringen, Buße tun, wenn es nötig ist, umdenken. Aber lass uns seine Liebe betrachten. Das, was er für uns getan hat. Lass uns geborgen sein in ihm. Nicht darin, dass wir alles verstehen, sondern darin, dass wir eines verstehen, dass er für uns ist. So sehr, dass er gekommen ist, um uns zu erlösen und sein Leben zu geben für uns. Und das ist unsere Motivation, dass wir für ihn leben wollen. Amen.